Ja, da möchte ich auch nochmal alle herzlich begrüßen. Ja, wie wir hier lesen, Jesus ist auferstanden. Das ist eine Tatsache, die man nicht leugnen kann. Es ist eine Tatsache, die das Leben von vielen Menschen verändert hat. Ich stelle jetzt die Frage an jeden Einzelnen von euch, was bedeutet das für dich? Angenommen, du würdest sterben und auf dein Leben zurückblicken. Was würdest du über dein Leben sagen können? Hat dein Leben in irgendeiner Weise eine Auswirkung auf die Ewigkeit gehabt? Meinst du, du könntest das über dein Leben sagen, wenn du jetzt sterben würdest? Oder wenn Gott dein Leben beurteilen würde, würde Gott sagen, es war alles nur Schall und Rauch. Das, was du getan hast in deinem Leben, hat in Bezug auf die Ewigkeit keine verändernde Auswirkung gehabt im Positiven. Es war alles nur Schall und Rauch. Vielleicht würdest du erwidern, ja, aber ich habe doch viele gute Werke getan. Ich habe meinen Mitmenschen höflich, zuvorkommend behandelt. Aber Gott würde erwidern, all diese Werke haben nichts mit mir zu tun. All diese Werke haben nichts mit der Liebe Gottes zu tun, sind nicht aus der Liebe Gottes heraus geschehen, sind nicht durch Gott geschehen und haben deswegen keinen Bezug zur Ewigkeit. Angenommen, du bist gläubig und du glaubst an Jesus Christus und du stehst vor Gott und bekommst diese Frage zu hören, was hat das für eine Auswirkung auf die Ewigkeit gehabt, oder fragst dich das selbst und die Antwort ist, es ist alles aus dir heraus geschehen, es ist alles verbrannt. Wie würde das aussehen in deinem Leben? Und tatsächlich ist es so, dass die Auferstehung des Herrn Jesus, und wir müssen sagen, Leiden und Sterben und die Auferstehung des Herrn Jesus machen den Unterschied aus. Leiden und Sterben und die Auferstehung des Herrn Jesus machen den Unterschied. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen, wollen das betrachten. Und da das eben zusammengehört, möchte ich auch einen Rückblick machen auf das Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Ich möchte heute einen Rückblick machen anhand von einer ganz bekannten Prophetie, und zwar aus dem Buch Jesaja. Diese Prophetie wurde 700 Jahre bevor Jesus auf diese Erde kam, geschrieben. Und ich muss sagen, es ist für mich eine der eindrücklichsten Prophetien im Alten Testament. Und viele Juden, die nicht an das Leiden und Sterben des Herrn Jesus geglaubt haben, sind durch diese Bibelstelle, durch dieses Kapitel, kann man sagen, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen, weil es so klar und so deutlich so lange vorher beschrieben worden ist. Ich lese die Verse 3 bis 7. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Ja, wir haben hier diese wunderbaren Worte, diese Prophetien auf den Herrn Jesus, auf den Messias, auf den Retter. Es wurde vorausgesagt, dass er leiden würde, aber nicht nur, dass er leiden würde, sondern auch, warum er leiden würde. Es heißt, er hat unsere Krankheit getragen. Und wenn wir zurückgehen, ganz am Anfang des Buches Jesaja, dann sehen wir, was gemeint ist. Es ist die Sündenkrankheit der Menschen gemeint. Wir alle sind krank, kann man sagen. Die Menschheit hat eine Krankheit und das ist die Sünde. Die Sünde prägt den Menschen. Die Bibel spricht davon, dass wir alle Sünder sind, dass wir ja von Natur aus nicht einmal nach Gott fragen, dass wir uns nicht um Gott kümmern, dass wir von Natur aus ihm nicht Dank sagen, ihn nicht anerkennen. Das ist das, was den Menschen prägt. Nun magst du sagen, doch, ich sage ihm Dank und doch, ich erkenne ihn an als den Gott und als den Schöpfer. Aber ist es wirklich so, dass du den biblischen Gott anerkennst und dem Gott der Bibel Dank sagst? Oder ist es eher so, dass du dir ein eigenes Gottesbild zurechtgezimmert hast und diesem Gott Dank sagst? Dem Gott, den du dir geschaffen hast sozusagen, der nicht dem Gott der Bibel entspricht, sondern der deinen eigenen Vorstellungen entspricht, der nicht so hart ist und nicht richtet wie der Gott der Bibel, der nicht so zornig ist über Sünde wie der Gott der Bibel, sondern den du einfach den lieben Gott nennst und sagst diesem Gott Dank, dann lass dir gesagt sein, du sagst einem Götzen Dank. Denn ein Gott, den du dir selbst zurecht gezimmert hast, den du dir vielleicht auch aus der Bibel rausgepickt hast, das, was dir gefallen hat, hast du dir genommen, das, was dir nicht gefallen hat, hast du gelassen. Vielleicht wurdest du einfach nur so gelehrt, dass es so ist. Dann verehrst du einen Götzen und nicht den lebendigen Gott. Der lebendige Gott, der ist uns geoffenbart in der Bibel. Die Bibel beschreibt uns, wie er ist, und wir sollen ihn so annehmen und so stehen lassen und so akzeptieren, wie er geoffenbart ist. Das ist der lebendige Gott. Und das ist auch der, der uns diese Prophetie gegeben hat über den Messias, über den Retter, über den Herrn Jesus. Und dieser lebendige Gott gibt uns eine realistische Beschreibung der Menschen. Er beschönigt nichts, er sagt nicht, alles halb so schlimm, er beschönigt nichts, sondern er deckt die Sünde auf. Und was ist die größte Sünde? Die größte Sünde ist, ohne diesen Gott zu leben. Genau diesen Gott der Bibel nicht anzuerkennen und den nicht anzuerkennen, den Gott in diese Welt gesandt hat, seinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Wie wir hier gesehen haben, er wurde angekündigt, er kam in diese Welt und er kam, um zu leiden und zu sterben für unsere Krankheit, für unsere Schuld. Es heißt hier, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Tatsächlich haben wir alle Strafe verdient. Wir haben Verdammnis verdient für unser Leben, für unseren Wandel, für unsere Schuld und für unsere Sünde. Und die Schrift sagt, dass Jesus gekommen ist, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Er wurde wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Gott hat also einen Ausweg geschaffen. Er hat es möglich gemacht, dass wir, die wir uns selbst nicht retten können, die wir uns nicht aus dem Schlamm ziehen können, dass wir gerettet werden können. Und deswegen ist das Evangelium die frohe Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt. Es ist die Botschaft Gottes an uns Menschen. Es ist die Botschaft der Liebe und des Friedens, die Gott uns anbietet. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat es möglich gemacht, dass solche, die Verdammnis verdient haben, die Gericht verdient haben, gerettet werden können und frei ausgehen können. Und deswegen, wer das erfasst hat, der darf sagen, ich habe Frieden gefunden mit Gott. Der darf das bezeugen, damit wir Frieden hätten, wie es hier heißt. Der darf bezeugen, ich bin heil geworden durch die Wunden des Herrn Jesus. Es geht hier weiter. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ja, das drückt aus, dass der Mensch von Natur aus auf seinen Weg schaut, nicht auf den Weg der anderen. Er wandelt sozusagen auf seinem eigenen Weg. Er geht in die Irre, er kümmert sich nicht um die anderen. Er ist egoistisch eingestellt von Natur aus. Und jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Obwohl das so war, obwohl der Mensch so veranlagt ist, hat Gott in seiner Liebe seinen Sohn geschickt und hat unsere Schuld auf ihn geworfen. Das dürfen wir dann sagen und bezeugen, wenn wir darauf vertrauen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. So sehr hat der Herr uns geliebt, dass er bereit war, das auf sich zu nehmen, aber bereit für die Feinde zu sterben, sein Leben hinzugeben als Schlachtopfer, als Schuldopfer, das Gott angenehm ist. Und wenn wir jetzt von dieser Stelle zum Neuen Testament gehen, dann lesen wir diese ganz bekannte Bibelstelle, die ihr hoffentlich alle auswendig könnt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, hoffentlich könnt ihr diese alle auswendig, aber wisst ihr, was noch wichtiger ist, als diese Stelle auswendig zu können? Das zu glauben. Denn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. In seiner großen Liebe, unendlichen Liebe, hat Gott seinen Sohn geschickt, seinen eingeborenen Sohn. Er hat ihn geschickt, um eben zu leiden und zu sterben. Und die Bibel sagt uns, dass jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben umsonst geschenkt. Jeder, der an ihn glaubt. Und das zeigt uns auch, dass Jesus nicht gekommen ist und die ganze Welt automatisch erlöst hat und alle gerettet sind und alle in den Himmel kommen, so wie es gerne gesagt wird, sondern jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Das zeigt uns im Umkehrschluss, dass derjenige, der nicht an Jesus Christus und sein Evangelium glaubt, verloren geht. Der Herr Jesus sagt, er ist auf dem breiten Weg. Was muss also ein Mensch tun, um in die Verdammnis zu kommen? Muss er jemanden umbringen? Muss er die Ehe brechen? Muss er ein Terrorist sein? Ja, bei Terroristen sagen viele, die eigentlich nicht an die Hölle glauben, der hat schon die Hölle verdient. Er muss gar nichts tun. Ja, um in die Hölle zu kommen, muss man gar nichts tun. Muss man einfach sein Leben so leben, wie man es von Anfang an gelebt hat, nämlich das Leben auf dem breiten Weg fortsetzen. Das Leben ohne die Beziehung zum lebendigen Gott fortsetzen. Das reicht aus, um in die Hölle zu kommen. Heißt das, jemand wird gerichtet und verurteilt für gar nichts? Nein, denn der gefallene Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er böse Dinge tut. Und was ist böse? Ist es nur böse, jemanden umzubringen? Der Herr Jesus sagt, dass es im Herzen anfängt, in den Gedanken fängt es an, wenn wir böse über jemanden denken, wenn wir zornig über jemanden sind, wenn wir vielleicht sogar wünschen, ja, jemand würde nicht existieren, ja, weil er uns so auf den Nerv geht oder weil er uns vielleicht auch sehr verletzt hat in der Vergangenheit. Es fängt an in Gedanken, dann geht es weiter in Worte und dann kommt eben das Werk. Und der Mensch ohne Gott, der die Beziehung zum lebendigen Gott nicht hat, er zeichnet sich eben aus durch Werke, die nicht in Gott und nicht in Christus geschehen sind. Und deswegen sind die Werke dem Herrn nicht wohlgefällig. Sie haben nichts mit ihm zu tun. Und wenn man stirbt und all das mitnimmt und von dem lebendigen Gott bringt und dann vielleicht sagt, ich habe doch dieses getan, da habe ich dem Bettler ja eine Mütze gegeben im Winter, als der gefroren hat. Man zählt vielleicht Dinge auf und dann würde aber die Antwort sein, ja, was hat es dem Bettler gebracht? Der Bettler, der hat vielleicht für eine kurze Zeit ja eine Mütze gehabt, ist etwas wärmer gehabt, aber er ist genauso verloren gegangen. Oder vielleicht auch nicht, weil er irgendwann das Evangelium gehört hat. Aber sicher nicht durch deine Wohltat ist dieser Bettler der Ewigkeit auch nur einen Millimeter näher gekommen. Deswegen, es geht darum, dass die Werke, die wir tun, nicht einfach Werke sind, die wir aus unseren eigenen Gutdünken tun, dass wir denken, was gut ist, sondern dass wir die Werke, die wir tun, aus Christus heraus tun, dass es die Werke sind, die er vorbereitet hat. Und diese Werke sind nur möglich durch die Beziehung zum lebendigen Gott. Ein weiterer Punkt kommt dazu. Dadurch, dass wir eben schuldig sind und Sünder sind, sammeln wir Sünden unser Leben lang an. Sünden in Gedanken, in Worten, in Werken. Und diese Sünde bringen wir mit vor den lebendigen Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Er ist so heilig, dass er Sünde nicht dulden kann. Er hasst Sünde. Das sagt uns die Bibel über Gott. Das ist der biblische Gott. Es ist ein Gott, der Sünde hasst. Es ist ein gerechter Gott, der auch Sünde bestraft. Und egal wie viele Werke, wie viel Wohltätigkeit wir geübt haben in unserem Leben, wir können damit nie unsere Schuld und Sünde aufwiegen. Denn die Sünde wiegt vor Gott. Eine einzige Sünde hat gereicht, um vom Himmel auszuschließen. Nämlich die ersten Menschen mussten das Paradies verlassen wegen einer Sünde. So heilig ist Gott. Und es gibt keinen Mensch, der von sich sagen kann, wenn er vor Gott steht, ich habe nur eine einzige Sünde. Und genau deswegen brauchen wir das Erlösungswerk, diese Liebe Gottes. Es ist erstmal wichtig, das zu verstehen, um überhaupt zu verstehen, was das Evangelium ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, das Evangelium gefällt mir, es hört sich gut an. Ja, jemand ist für mich gestorben, hat mich so sehr geliebt, haben aber nicht erkannt, dass sie Sünder sind, dass sie persönlich schuldig sind vor Gott. Sie sind noch nicht überführt worden vom Heiligen Geist über ihre Sündhaftigkeit, sondern haben vielleicht nur theoretisch anerkannt, ich bin auch ein Sünder, weil ja alle Sünder sind, und können deswegen das Evangelium gar nicht ergreifen, wie sie es ergreifen sollten, können die Liebe Gottes nicht verstehen. Und da ist es wichtig zu suchen. Der Jesus sagt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Es ist wichtig, zum Herrn zu kommen und zu sagen, zeig mir auf, überführe mich von meiner Schuld, dass ich wirklich erkenne, ich habe Gericht, ich habe Verdammnis verdient. Und wenn man das erkannt hat, dann ist man sehr nah am Evangelium, am Heil. Dann kann man den Herrn bitten, Herr, zeige mir auf, was deine Liebe ausmacht, was du für mich getan hast. Ich will das annehmen, ich will darauf vertrauen. Und deswegen ergeht dieser Aufruf zur Buße an alle Menschen. In Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31 heißt es, nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Es heißt hier, allen Menschen wird geboten, Buße zu tun. Wir sehen hier, das Evangelium ist nicht einfach nur eine Möglichkeit für dich. Das Evangelium ist etwas, wo Gott dir gebietet, wo Gott sagt, er gebietet dir, Buße zu tun. Er gebietet dir, das anzunehmen, allen Menschen. Manchmal wird das Evangelium so dargestellt, dass gesagt wird, komm zu Jesus, glaub an Jesus und dein Leben wird besser. Ja, wenn du zu Jesus kommst, aber das ist falsch dargestellt. Dein Leben kann sogar schlechter werden. Es kann sogar sein, dass du viel leiden musst um Jesu willen, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst, dass du verspottet wirst, dass irgendwann Verfolgung auch in diesem Land, in Deutschland kommt, so wie es in vielen Ländern der Fall ist. Der Jesus sagt nicht umsonst, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Es kostet etwas, dem Herrn nachzufolgen. Das Leben wird nicht unbedingt besser. Es wird zwar in dem Sinne besser, dass man weiß, wohin man geht. Man hat ein Ziel. Man weiß, man geht auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit zu. Man weiß, wozu man lebt. Man weiß, man ist Teil des Planes Gottes. Das kann ich bezeugen, das können viele bezeugen, die zum lebendigen Glauben an den Herrn gekommen sind, dass es in diesem Sinne besser geworden ist. Aber es kommen neue Schwierigkeiten und Herausforderungen um des Herrn willen. Auch da sagt uns natürlich die Bibel, dass der Herr uns tragen hilft, dass er uns durchträgt, dass er uns die Kraft gibt. Aber es ist falsch zu sagen, es ist ein Spaziergang, ein Sonntagsspaziergang. Ja. Oder es ist falsch zu sagen, ja, es ist ein gemütliches Sofa-Christentum. Nein, wir sind nicht dazu berufen, ein Sofa-Christentum zu praktizieren, sondern dem Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen, egal was es auch bedeutet. Und das Gute und das Schöne an dem Ganzen ist, dass er wirklich diesen Plan hat, dass er uns gebrauchen möchte, dass er möchte, dass unser Leben tatsächlich eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat. Dass wenn wir mal vor ihm stehen, dass wir wirklich sehen können, in den und den Bereichen hat unser Dienst eine Auswirkung auf die Ewigkeit gehabt. Und somit kommen wir hier zurück auf den Vers, er gebietet, Buße zu tun. Und wenn du noch nicht an das Evangelium glaubst, gilt der Aufruf dir. Es ist der Aufruf, Buße zu tun, zu Christus zu kommen. Und wenn ich das so weitergebe, dann gebe ich nicht meine Ideen weiter. Natürlich, eine Predigt ist immer ausgeschmückt mit eigenen Worten und Gedanken, die aber natürlich auf der Bibel basieren sollten. Aber wenn das Evangelium weitergegeben wird, ist es in Wirklichkeit so, dass Gott aufruft. Es heißt, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt und dass Christus durch uns ermahnt. Es geht also nicht darum, dass der Prediger des Evangeliums abgelehnt wird, sondern wenn das Evangelium, das gepredigt wird, abgelehnt wird, wird der Herr selbst abgelehnt, wird dieser Aufruf Gottes zur Buße abgelehnt und von sich gewiesen. Und deswegen, ja, lass dir gesagt sein, komm zu Christus, komm zu ihm. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe das alles nicht erkannt und mir ist das alles nicht klar, dann komm zu ihm und bitte ihn, das aufzuzeigen. Lies im Wort Gottes und bitte Gott, dich zu überführen, dir aufzuzeigen, dass du ein Sünder bist und dass du Buße, dass du Umkehr und dass du das Evangelium brauchst und dir aufzuzeigen, dass das wirklich die große Liebe Gottes ist, die sich im Evangelium offenbart. Das ist dieser Aufruf zur Buße und das gründet sich eben auf dem, was der Herr Jesus für uns getan hat, auf dem Evangelium, wo wir ja auch am Freitag von gehört haben. Wir lesen aber hier nun diese wichtige Grundwahrheit. Es heißt hier, den er dazu bestimmt hat, nämlich zu richten. Der Herr Jesus wird tatsächlich richten. Er wird der Richter sein. Und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und hier sind wir jetzt bei der Auferstehung. Und wir sehen hier, wie Leiden und Sterben des Herrn Jesus und die Auferstehung zusammengehören. Die Tatsache der Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Gott das Erlösungswerk, dass Gott das Opfer des Herrn Jesus angenommen hat. Dass dieses Opfer des Herrn ihm wohlgefällig war, dass dieses Opfer ausreicht, um alle Schuld und Sünde zu sühnen auf Zeit und Ewigkeit. Wenn wir vertrauen auf dieses vollkommene Werk, wird uns alles vergeben auf Zeit und Ewigkeit. Die Voraussetzung ist natürlich all das Gesagte. Die Voraussetzung ist, dass wir nicht auf eigene Werke, eigene Güte vertrauen, sondern nur noch auf das, was für uns geschehen ist, auf dieses vollkommene Werk. Die Erlösung ist nicht etwas, was wir selbst bewirken, sondern es ist etwas, was der Herr für uns getan hat. Er hat es für uns gewirkt. Er ist für uns gestorben, nicht wir sind gestorben. Er hat das Sündenproblem gelöst und Gott hat ihn beglaubigt. Er hat seinen Sohn beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. So ist die Auferstehung unter anderem dieses, ein Beweis dafür, dass das Opfer des Herrn angenommen ist, dass der Anspruch des Herrn echt ist und richtig ist und wahr ist, dass der Herr Jesus der Messias, der Erlöser der Welt ist. Und tatsächlich ist die Auferstehung etwas, was bezeugt worden ist. Wir lesen in 1. Korinther 15, Verse 3 bis 6, da erinnert Paulus nochmal die Korinther an das Evangelium und schreibt Folgendes. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Und das, was wir hier lesen, das ist ein Beweis, ein wichtiger Beweis für die Auferstehung. Es gibt weitere, es gibt ein ganzes Buch oder mehrere Bücher, die geschrieben worden sind, um die Tatsache der Auferstehung darzulegen. Und deswegen ist das hier nur ein Punkt von vielen, aber ein wichtiger. Denn wir müssen uns vor Augen führen, was Paulus hier schreibt. Es war so, dass in Korinth sich falsche Lehrer eingeschlichen haben, die die Auferstehung in Frage gestellt haben. Die gesagt haben, das funktioniert gar nicht, Auferstehung kann nicht funktionieren. Und Paulus schreibt ihnen, dass der Herr Jesus, nachdem er auferstanden ist, verschiedenen Personen erschienen ist und einmal sogar 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Und diese Aussage hätte Paulus sich eigentlich sparen können, wenn er gewusst hätte, es ist eine Lüge. Angenommen, die Auferstehung wäre eine Lüge und die Jünger Jesu und Paulus wussten das und sie verbreiten weiter diese Lüge, sind sogar bereit dafür zu sterben, was sehr unrealistisch ist, aber angenommen, das wäre so, sie wissen, es ist eine Lüge, dann hätte er doch niemals dazu geschrieben, von denen die meisten noch leben. Denn wenn er von 500 Personen schreibt, und er erwähnt hier nur die Brüder, er erwähnt nicht mal Frauen und Kinder, die höchstwahrscheinlich auch noch mit dabei waren, also es sind noch weit mehr, ist zu erwarten, dass sie Paulus fragen, ja, nenn mir doch mal einige von diesen Zeugen. Ich möchte mit den Zeugen sprechen, ob sie wirklich Jesus gesehen haben, den Auferstandenen. Und deswegen sehen wir hier ganz klar, Paulus wusste, es ist wahr, der Jesus ist auferstanden. Er hat auch sein Leben, das Leben von Paulus verändert. Und er hat das Leben von den Jüngern verändert. Er hat ihnen die Kraft gegeben, unter schlimmsten Bedingungen, ja, unter schlimmsten Leid, das Evangelium bis in den Tod zu bezeugen. Und das tut man nicht für eine Lüge. Also wir sehen hier die Tatsache der Auferstehung. Und nun die Frage, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Frage am Anfang. Zum einen brauchen wir das Erlösungswerk des Herrn, um Sündenvergebung zu bekommen. Durch den Glauben an das Evangelium werden uns alle Sünden vergeben. Aber wenn uns die Sünden vergeben sind, hat das bereits irgendeine Auswirkung auf die Ewigkeit für andere? Für uns persönlich ja. Ja, für uns persönlich ja. Ja, der Schächer am Kreuz, der wusste, er wird am selben Tag mit dem Herrn Jesus im Paradies sein. Das durfte er wissen. Eine Auswirkung auf andere hat das erstmal noch nicht. Und deswegen kommen wir jetzt auf diesen wichtigen Punkt zu sprechen, nämlich die Auswirkung auf unser Leben. Was hat die Auferstehung für praktische Auswirkungen auf unser Leben? Und man kann sagen, weil ja die Grundlage dafür das Leiden und Sterben des Herrn Jesus ist, nehmen wir das auch mit rein. Damit unser Leben ein verändertes Leben sein kann, muss diese Grundlage erstmal erfüllt sein, dass wir gläubig sind, dass wir gerettet sind, dass wir neues Leben von oben, neues Leben von Gott haben. Aber dann sind wir berufen, dem Herrn zu dienen. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Wir sind berufen, in der Kraft der Auferstehung zu leben. Und wenn wir in der Kraft der Auferstehung leben, dann hat unser Leben eine Auswirkung auf andere. Wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dann ist es möglich, dann ist es sogar sicher, wenn wir es gar nicht tun, dann ist es sicher, dass unser Leben keinen Unterschied machen wird. Und wir schauen hier eine etwas längere Bibelstelle, einen längeren Abschnitt an, aber ich möchte euch ermutigen, das ganze Kapitel für euch selbst noch zu studieren im Nachgang. Eine Bibelstelle, die sehr davon spricht und die wichtig ist für unseren praktischen Wandel, für unsere praktische Nachfolge, die dem Herrn wohlgefällig ist. Römer 6, Verse 1 bis 6. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Erstmal diese Aussage, sollen wir in der Sünde verharren? Also sollen wir, wenn wir erkannt haben, was das Erlösungswerk ist, wenn wir erkannt haben, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er uns so sehr geliebt hat, sollen wir dann so weitermachen wie vorher? Sollen wir dann sagen, ich habe ja Sündenvergebung, der Herr Jesus vergibt mir weiterhin meine Sünden, das ist ja alles schön und gut, ich kann es tun und lassen, was ich will. Und das ist tatsächlich auch die Sorge von einigen, die dann daraus eine falsche Lehre stricken. Ihr habt vielleicht mal gehört von dem Fürsten Georg, der ein erbitterter Feind von Martin Luther war. Und es war so, dass sein Sohn im Sterben lag. Also er war überzeugter Katholik, zumindest nach außen hin. Sein Sohn lag im Sterben und hatte wohl gewisse Gewissensnot, Unklarheit, wo er hinkommen würde. Da sagte Georg ihm, Vertraue nicht auf die Heiligen. Vertraue nicht auf deine eigenen Werke, auf irgendetwas, was du getan hast. Vertraue allein auf den Herrn Jesus Christus. Vertraue nur auf ihn. Das sagt er ihm, um ihm eben Mut zuzusprechen, um ihn auf Christus zu weisen, um ja ihm einfach diese Hoffnung zu geben. Daraufhin fragte ihn die Schwiegertochter, ja, wenn er ihm doch das erzählt, sowas erzählt, warum lässt er das nicht öffentlich predigen? Das wäre doch wichtig, dass die Menschen das hören, dass sie hören, Christus allein reicht aus. Christus allein reicht aus, um in Frieden zu sterben und heimzugehen. Dann war seine Antwort, das darf man nur den Sterbenden verkündigen, damit sie in Frieden sterben können. Denn wenn man das den anderen verkündigt, dann werden sie sündigen und sündigen und sündigen und ein ruchloses Leben führen, weil sie dann meinen, ich habe ja Vergebung, ich habe ja alles, ich brauche also nichts zu tun und nichts zu wirken. Und das ist natürlich ganz falsch gedacht. Warum? Weil der Herr Jesus auferstanden ist, weil er auferstanden ist und weil er lebt und weil er lebt in dem Leben von jedem wahren Gläubigen, weil er sein Leben verändert. Und deswegen sagt Paulus zu Recht, das sei ferne. Wir sollen nicht in der Sünde verharren, sondern ein Leben im Sieg anstreben. Das heißt hier weiter, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also hier, um das gleich deutlich zu sagen, hier geht es nicht um die Wassertaufe, sondern hier geht es darum, dass wir in Christus Jesus hineingetauft sind durch den Glauben. Durch den Glauben sind wir eins mit ihm. In dem Moment, wo wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen, sind wir in Christus und ist Christus in uns. Und wir lesen hier etwas weiteres. Wir lesen hier, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Bibel sagt uns, dass wir eins mit Christus sind, dass wir gekreuzigt sind mit ihm, dass wir gewissermaßen begraben sind mit ihm und auferweckt worden sind zu einem neuen Leben. Wir haben Anteil an diesen Dingen, an diesem Erlösungswerk, das gibt uns Sündenvergebung, aber nicht nur haben wir Sündenvergebung, sondern wir sind auferweckt und die Kraft der Auferstehung, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, so sagt es der Epheserbrief, wirkt in uns. Und so dürfen wir, wie es hier heißt, in einem neuen Leben wandeln. Das ist das Leben in der Kraft der Auferstehung. Und es ist wichtig, das zu erkennen, dass wir nicht da stehen bleiben und uns freuen, dass der Herr Jesus uns alles vergeben hat. Natürlich sollen wir uns darüber freuen, sondern dass wir diese Wahrheiten erkennen, dass wir mit ihm gestorben sind, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, wie es hier heißt, dass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Die Sünde darf nicht mehr über uns herrschen, weil wir mit Christus gekreuzigt sind. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Den Vers schauen wir ganz zum Schluss noch kurz an. Wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind auferweckt zu einem neuen Leben. Und nun fragt sich aber manch einer, ja, aber warum ist es so, dass ich von einer Niederlage zur anderen krieche? Und dann wieder zur nächsten Niederlage und zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Und das Leben in der Kraft der Auferstehung wirkt gar nicht in mir. Wir sind aufgefordert, das bewusst zu glauben, das anzunehmen. So wie wir geglaubt haben, als wir zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kamen, haben wir geglaubt, dass der Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden vergeben hat. Das haben wir geglaubt und das glauben wir weiterhin. Und die Bibel sagt uns, der Gerechte wird in Glauben leben oder aus Glauben leben, Wir sind weiter aufgefordert zu glauben und in dem Fall eben auch diese Wahrheiten, die hier aufgezeigt werden im Römerbrief. Deswegen heißt es dann in Vers 11, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Herr, lass mich gekreuzigt sein. Herr, töte mein altes Ich. Das sollen wir nicht bitten, sondern das heißt hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Akzeptiert es einfach. Es ist so, es ist eine Wahrheit. Akzeptiert es, ihr seid tot für die Sünde, aber ihr lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Und man könnte auch sagen, rechnet damit, dass ihr für die Sünde tot seid. Also nehmt das als eine sichere Konstante in eurer Gleichung. Ja, rechnet damit. Das gleiche Wort wird für die Zurechnung verwendet, die Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes wird uns zugerechnet, wenn wir an das Evangelium glauben. Wir dürfen wissen, wir sind gerecht vor Gott. Das ist nicht etwas, wo wir dran zweifeln müssten, was ungewiss ist, sondern jeder wahre Gläubige weiß, er hat die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen. Und Gott betrachtet ihn nicht als den Sünder, der er ja ist, sondern er betrachtet ihn als Gerechten, weil er die Gerechtigkeit Gottes hat, die eben durch Jesus Christus erwirkt worden ist. Und so sollen wir damit rechnen, sollen wir es als Wahrheit, als Tatsache annehmen, dass wir für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Theoretisch können wir dem vielleicht allem zustimmen, aber es heißt nicht unbedingt, dass es unserem Herzen wirklich diese Auswirkung hat. Und deswegen bittet auch Paulus oft in diese Richtung. Paulus betet zum Beispiel in Epheser 1 folgendes Gebet, und ich mache jetzt hier nur einen Ausschnitt, nämlich Verse 18 bis 20 von Kapitel 1. Er bittet eben, dass die Epheser erleuchtete Augen eures Verständnisses eben bekommen, also erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also was ist sein Anliegen, dass sie erleuchtete Augen des Verständnisses bekommen? Damit sie zum einen die Hoffnung der Berufung erkennen, ja, dass sie den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes erkennen, also das, was uns zuteil werden soll, das ist ein Reichtum, das ist etwas, wo wir uns drüber freuen können, aber es ist nicht so, dass wir uns ständig drüber freuen. Aber wenn wir das mehr erkennen und mehr ergreifen, dürfen wir uns darüber freuen. Und dann, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir sollen erkennen, wie überwältigend groß diese Kraftwirkung an uns ist. Sie ist überwältigend groß. Es ist die gleiche Kraft, wie ich vorher gesagt hatte, die wirksam war, als Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Und diese Kraft, die ist wirksam im Gläubigen. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Und wenn wir zurückgehen zum Römerbrief, ja, dann ist das die Grundlage dafür, dass wir in einem neuen Leben wandeln dürfen. Es ist wirklich ein neues, ein verändertes Leben, ein Leben eben in der Kraft der Auferstehung. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Es ist ein neues Leben, ein verändertes Leben, ein Leben, das Frucht bringt für den Herrn, ein Leben im Dienst für den Herrn. Kommen wir zum Schluss, zur Zusammenfassung. Wir haben erstmal den einen wichtigen Teil, die Grundlage für alles, nämlich Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du das noch nicht sagen kannst, dass du die Erlösung durch sein Blut hast, dann fordere ich dich auf, diese Erlösung zu suchen, nicht zu ruhen, bis du diese Erlösung gefunden hast, bis du Frieden mit Gott gefunden hast durch Jesus Christus. Denn du weißt nicht, wann dein Leben aus ist. Es kann sein, du hast nicht mehr 50 Jahre Zeit, um das zu finden. Es kann sein, du hast nur noch wenig Zeit, um diese Erlösung zu finden. Deswegen sagt auch die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wenn du das schon glaubst und darauf vertraust, dann gilt für dich, dass du immer wieder neu dich darüber freust, dass du dem Herrn Dank sagst, dass diese Wahrheit dich immer wieder neu erfasst und mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Dann die zweite Stelle, mit der ich dann schließe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wieder diese Wahrheit, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir zwar leben, aber nicht mehr wir selbst, sondern Christus in uns. Es ist das Leben Christi, es ist sein Leben. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir leben hier noch im Fleisch, wir sind noch auf dieser Welt, aber wir leben im Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wir leben im Glauben an den Sohn Gottes. Und diese Liebe, die nimmt uns immer wieder neu ein. Wir können sagen, er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. So groß war seine Liebe. Und das ist doch auch Motivation zur Dankbarkeit, Motivation aus Dankbarkeit heraus, ihm zu dienen, nicht aus Furcht oder anderen Dingen, sondern aus Dankbarkeit gegenüber dieser empfangenen Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Vielen Dank.